先生们女生们大家好，我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马斯奥斯库巴玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club, heute ausnahmsweise an einem Freitag, der Buchmesse geschuldet, die Verschiebung und auch unserem prominenten Gast aus Frankfurt, KD Wolf. Zwei Anmerkungen vorweg, unser Sponsor, Universitätsbuchhandlung, der Herr Finke ist leider krank, deswegen haben wir jetzt gar keine aktuellen Flyer ausliegen vom Thomasius Club, aber wir haben unser Programm monatlich einmal, und das kann man auch auf der Webseite nachgucken, www.thomasius-club.de. Dort sind auch fast alle Gespräche als Podcast herunterladbar, auch ein paar Fotos. Und ich wollte noch was sagen, das habe ich jetzt vergessen. Der Büchertisch. Herr Wolf als Verleger, ja, hat natürlich den Büchertisch heute höchst selbst bestückt. Und was ist da zu finden?
Ich weiß nicht, ob der da ist.
Der hinten, im Dunkeln.
Im Dunkeln. Ah,
hat bisher noch jeder gefunden.
Dann muss man mal gucken.
Ne? Ja, genau. Also das kann man ja auch nachher noch...
Bücher angucken ist ja sowieso toll, ne?
Okay. Wir fangen an.
Wir haben ja eigentlich so eine Regel, die da heißt, wir laden Menschen ein, die ein Buch kürzlich publiziert haben. Unsere Stammgäste wissen, dass wir diese Regel schon 25 Mal nicht eingehalten haben. Aber heute machen wir etwas ganz anderes. Wir übertreffen diese Regel, denn wir haben hier zu reden über viele, viele, viele Bücher. Und insbesondere, das ist der Anlass, über 20 grüne Bände. Das sind die grünen Bände der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage an Sie. Also ich muss jetzt sehr weit in mein studentisches Leben zurücktauchen, und dann hat man irgendwie gehört, da gibt es so zwei Linke in Frankfurt und die beschäftigen sich mit Hölderlin und das ist alles ganz umstritten und dann sind die auch noch irgendwie politisch umstritten. Und ich frage Sie jetzt einfach, wie kamen Sie auf die Idee, nicht etwa Arbeiterautobiografien oder Marx-Engels Gesamtausgaben zu publizieren, sondern Hölderlin und dann auch noch als Edition?
Als ich 1970 aus dem März Verlag rausflog, den ich mit Jörg Schröder im Jahr vorher gegründet hatte, habe ich natürlich dann einen eigenen Verlag gegründet.
Ganz natürlich.
Und natürlich mussten wir einen Namen suchen. Und dann haben wir mit allen möglichen Freunden darüber geredet. Und schließlich sagte Rupert von Plotnitz, der mein Anwalt war, später der erste grüne Justizminister in Hessen: Welches war dein erstes Buch, was du bei Merz gekauft hast, wo du die Rechte eingekauft hast? Da sage ich, ja klar, Edgar Snow, Roter Stern über China. Sagt, dann haben wir es doch. Der Verlag heißt Roter Stern. Und Roter Stern war natürlich viel besser als Rote Fahne oder Rote Sonne oder sonst irgend sowas. Sie wissen ja, der Stern von Bethlehem war rot. Ne? Die frühe Urchristenheit war radikalkommunistisch. Und so fühlten wir uns auch ja als Linksabweichler gegenüber den staatssozialistischen Diktaturen. Und wir fanden das mit Roter Stern ganz gut. Naja, in den Jahren darauf, wir haben so alles möglich gemacht. Black Panther, Broschüren gegen den Vietnamkrieg, eine Zeitschrift Erziehung und Klassenkampf. Die hatte sage und schreibe 10.000 Abonnenten. An lauter linke Lehrer und Sozialarbeiter, kann man sich nicht mehr vorstellen. Ne? Wo sind die eigentlich alle geblieben? Ne? Jedenfalls fing ich an, mich mit der Redaktion von Erziehung und Klassenkampf sehr zu streiten. Ich fand es unerträglich, dass da Pädagogikprofessoren im Namen der revolutionären Arbeiterjugend andauernd schrieben. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, liebe Genossen, wäre es nicht doch angemessen, wenn ihr eure Artikel mit eurem eigenen Namen unterschreiben würdet? Die schrieben natürlich unter Pseudonym. Ne? Du willst uns mit Berufsverbot überziehen. wusste ich zwar nicht, wie ich dazu kam. Ich hatte sie ja auch nicht zu Beamten gemacht. Ne? Das war ich gar nicht gewesen. Schreckliche Situation. Und bei einer der letzten Redaktionssitzungen von Erziehung und Klassenkampf bin ich schließlich aus der Redaktionssitzung rausgegangen und habe gedacht, ich muss mir gerade mal den Kopf von dem ganzen Mist ein bisschen frei machen. Und dann bin ich, das war in der Gesamthochschule in Kassel, in dem Foyer rumgelaufen. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch gerne machen, aber ich mache das immer noch gerne. Dann liest man Zettelchen, wer will gerade nach Paris fahren, wer hat ein Zimmer frei, wer möchte Tango tanzen lernen und so.
Ne? Damals schon?
Ja, natürlich. Toll. Na klar. Und dann stieß ich auf ein kleines Plakat.
So?
Also noch nicht mal A5 groß. Ein Kurs an der Volkshochschule in Kassel. Ein gewisser D.I. Sattler gab einen Kurs zum Thema Hölderlin und die Französische Revolution und der deutsche Idealismus. Darüber ein gezeichneter Hölderlin-Kopf, umschwirrt von den Schmeißfliegen der Germanistik. Dahinter versteinert Hegel, Hölderlin ewig jung. Ja, manchmal ist mir gut, ne? Ich habe mir die Adresse aufgeschrieben. Ich komme nach Frankfurt zurück und habe diesem D.E. Sattler unser erstes schönes Buch, nämlich unser Räuberbuch über die Geschichte der Germanistik anhand der wechselnden Räuberinterpretationen geschickt und ihm geschrieben, vielleicht interessiert Sie unser Räuberbuch und wenn Sie irgendwelche Arbeitspapiere zu Ihrem Volkshochschulkurs haben, dann schicken Sie sie mir doch bitte. Und damals ging das mit der Post noch so, dass man in Frankfurt was wegschickte und das war dann am nächsten Tag in Kassel. Und er schrieb sofort zurück, also nach 2 Tagen hatte ich Antwort. Und er schrieb mir, leider kann er das Buch nicht bezahlen, hatte ich auch eigentlich nicht erwartet, dass er es bezahlen müsste. Aber der Kurs in der Volkshochschule ist nichts Besonderes, aber wenn es uns interessiert, obwohl er kein Abitur hat, er kann beweisen, dass alle bisherigen Hölderlin-Ausgaben den Text des Dichters verstümmeln, zensurieren und entstellen.
Jetzt sind wir am Anfang einer Geschichte, die mit diesen grünen Bänden endet. Ja? Tja. Und wir sind jetzt auch bei einer Legende, die Sie erzählen, die Sie ähnlich gleich erzählen. Ich habe das genauso in diesem Artikel in der FAZ gelesen. Also Sie sind sehr stabil in Ihrer Erinnerung. Und jetzt will ich Sie aber doch mal auffordern, weil für uns ist das wichtig. Ja, also schön, Sie haben dieses Plakat gesehen, dann haben Sie diesem verrückten Sattler geschrieben und dann sind Sie ins Geschäft gekommen, also in eine Partnerschaft und so etwas. Wie eindeutig war dieser Weg für Sie als ein wichtiger Weg? Also dann, oder vielleicht müssen Sie doch noch ein bisschen erzählen, ich habe Sie, glaube ich, zu früh unterbrochen. Also wie kam es dann zur Ausgabe? Doch, das muss ich jetzt erst noch fragen.
Also ich finde das auch schön, dass Sie meine Erinnerungen anzweifeln, aber manche Sachen von dieser Erinnerung, die kann ich beweisen, ne? Also die Briefe sind ediert, ne? Die stehen sogar bei Sattler auf der Hölderlin-Website. Ne? Und ich glaube, der entscheidende Punkt war tatsächlich, als dieser Brief von Sattler kam, manchmal muss man den Augenblick ergreifen. Sie kennen ja alle diese Zeichnungen aus dem Barock über die Glücksgöttin, ne? Man segelt geradeaus und dann kommt die Glücksgöttin und dann muss man im richtigen Moment zugreifen. Sonst ist sie vorbei und zwar endgültig vorbei. Ne?
Aber das.
Und jedenfalls war es so, dass ich diesen Brief von Sattler bekam und wir sind ins Auto gestiegen und wieder nach Kassel gefahren.
Also Kassel als geistige Lebensform.
Nein. Wir wollten wissen, was damit ist. Wir wollten wissen, wieso ein Werbegrafiker ohne Abitur, wieso der was über Hölderlin zu wissen meinte, was die ganze Universitätsgermanistik noch nicht gewusst hatte. Und dann haben wir das mit ihm angefangen zu studieren. Er wusste einiges, aber er wusste eigentlich auch nicht, wie man damit umgehen sollte. Und wir wussten es schon gar nicht. Und wir hatten auch am Anfang gar keine Ahnung, wie sozusagen der Stand der universitären Editionswissenschaft war. Haben wir dann aber schnell gemerkt, dass die Universitätsgermanistik noch viel schlimmer war, als wir früher immer behauptet hatten. Also da mussten wir uns keine Sorgen machen, dass wir von denen vielleicht was hätten lernen können, was wir vermieden hatten zu lernen. Sondern wir haben dann gemerkt, wenn man was richtig machen will und es einen richtig interessiert, kann man sehr schnell sehr viel lernen. Das war wunderbar.
Ja, Sie waren also absolut furchtlos und voller Mut und Schwung. Und was man hier sieht, ist der Artikel von 2008. Da steht jetzt noch Deutschlands Schicksal.
Frau Albert sagt immer, was man hier sieht. Es sieht tatsächlich kaum jemand, außer vielleicht den Leuten in der ersten Reihe. Ja.
Das ist ein Gag, der durch dauernde Wiederholung auch nicht besser wird.
Es wird aber auch nicht sichtbarer dadurch, dass du sagst, es
auch das ist schon ein Running Gag. Also das hat Sie alles gar nicht interessiert und Sie haben einfach gedacht, wir nähern uns da mal an. Ganz vorurteilsfrei.
Naja, Sattler hat uns Fotografien von Hölderlin-Handschriften gezeigt. Und die waren so, hier kann man ja nichts sehen, ne? Deswegen kann ich es Ihnen nur beschreiben. Die waren so, dass man sah, da ist drunter und dazwischen und daneben und drüber geschrieben. An manchen Stellen türmten sich die Varianten. Und dann sagt er, so sehen die Handschriften aus, die Hölderlin hinterlassen hat, die er zu Lebzeiten nicht publizieren konnte. Das haben sie daraus gemacht, mit heiligem Zorn. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, gleich am ersten Nachmittag, und Herr Sattler, was sollte man tun? Und er hat gesagt, ja, man sollte eine historisch-kritische Ausgabe des späten Konvoluts des Homburger Foliohefts machen. Dann habe ich gesagt, gut, machen wir.
Und wie hängt das jetzt, wenn ich eine Frage von der linken Ecke stellen darf, mit dem Zorn über diese Pädagogikprofessoren zusammen? Hängt das jetzt zusammen oder bedeutet das jetzt für Sie persönlich eine Wende? Sie haben ein neues Projekt und vergessen das alte oder steckt in dem neuen Projekt auch, Sie haben ja eben vom heiligen Zorn gegen die Germanistik geredet, etwas von dem alten Schwung, dem politischen Anliegen auch noch drin?
Ja, und zwar, das hat sich dann sehr schnell gezeigt. Wir haben dann nämlich gemerkt, so eine historisch-kritische Ausgabe dieses späten Konvoluts Homburger Folioheft, 92 Seiten, im großen Folioformat mit Umschriften und so weiter. Wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Woher kriegen wir gute Fotografien dafür? Wer kann das rastern? Wo kriegt man gutes Papier dafür? Wer kann das drucken? Und schon gar, wer würde das wohl kaufen? Und wenn wir ein seriöser Verlag gewesen wären, dann hätten wir nach einem halben Jahr zu Sattler sagen müssen, also lieber Herr Sattler, das war jetzt toll, jetzt in dem halben Jahr haben wir ja wie im Rausch ein Studium absolviert und wir wissen jetzt mehr über Hölderlin und über die Editionswissenschaft und Sie wahrscheinlich auch. Aber es ist ja ganz klar, dass wir das gar nicht machen können. Ne? Aber da kommt die Studentenbewegung rein. Natürlich kapituliert man nicht. Wenn wir einen großen Band nicht machen konnten, gut, dann muss es eben eine Gesamtausgabe werden.
Und zwar natürlich von Hölderlin. Ich meine, die Figur Hölderlin war jetzt auch nicht irgendeine Figur.
Nein.
Sondern es war eine Figur, von der man annehmen konnte, dass sie durch die Germanistik auch regelrecht verstümmelt wurde.
Ja.
Beschnitten wurde und
nicht
verstellt.
Nur annehmen, das wussten wir inzwischen. Ja. Das wussten wir inzwischen und es war ja auch so, dass Diskussionen über Hölderlin und sein Verhältnis zur Französischen Revolution damals öffentlich stattfanden. Das Buch von Berthaud erschien, das Stück von Weiß erschien über Hölderlin, ne? Scardanelli. Und es war schon klar, und das wussten nicht nur wir, sondern das wussten sozusagen im weitesten Sinn die meisten Linken, dass Hölderlin von der Traditionslinie her zu uns gehörte und wir zu ihm. Und dann haben wir, als wir gesagt haben, gut, dann muss es eine Gesamtausgabe werden, dann haben wir einen Prospekt gemacht, 120 Seiten. Da haben wir draufgeschrieben, Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, Einleitung. Da haben wir an 4, 5 Beispielen gezeigt, um was es uns geht, was wir machen wollen. Und dann haben wir eingeladen, am 6. August 1975, in den Frankfurter Hof, in den großen Saal. Da kamen 300 Journalisten. Das wollten sie sich nicht entgehen lassen. Ein Werbegrafiker ohne Abitur, ein ehemaliger Studentenführer mit 38 Strafverfahren, erst kürzlich amnestiert, und ein bankrottgegangener Filmemacher und Schüler von Alexander Kluge, Michel Leiner, setzten sich hin in den Frankfurter Hof und erklären der Weltpresse, sie werden alle bisherigen Hölderlin-Ausgaben ersetzen. Es war ein sehr schöner Tag. Und wir sind hinterher mit Sattler mit seinem weißen Jeep durch die Stadt gefahren und haben immer an den roten Ampeln allen Leuten rundherum gesagt, heute beginnt die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe. Aber wir mussten uns auch Mut machen, um das zu machen. Und wir haben uns so Mut gemacht, dass wir hinten rein in diesen Prospekt, diesen Einleitungsband, hinten rein geschrieben haben, die 20 geplanten Bände erscheinen innerhalb der nächsten 5 Jahre.
Und tatsächlich waren es dann
34. Ja. Aber dass wir es überhaupt machen würden, das habe ich gewusst. Das haben damals von den 300 Journalisten, na, vielleicht eine Handvoll geglaubt, aber die meisten haben das nicht geglaubt. Aber wir wussten, wenn wir das anfangen, wir werden es ihnen zeigen.
Das ist wirklich schade, dass Sie uns jetzt nicht aus der Bankenkrise retten können mit dieser Begeisterung.
Kann ich,
doch, können Sie auch.
Ja. Ich kann Ihnen Vorschläge machen.
Ja, ja, ich weiß, darauf kommen wir, glaube ich, noch. Er schickt nämlich ständig Briefe durch die Gegend mit Vorschlägen. Ja, das klingt alles ganz wunderbar und man weiß gar nicht, ob man das alles glauben soll. Vielleicht noch ganz kurz, die Fachwelt war, glaube ich, erstmal nicht so begeistert. Oder war Ihnen das egal?
Das war uns vollkommen egal. Aber die eigentliche Überraschung war, und das wussten wir wirklich nicht vorher, dass wir auf einmal feststellen mussten, dass es, damals gab es noch alle möglichen kleinen Provinzfeuilletons, ne, die inzwischen natürlich längst aufgelöst sind für irgendwelche Zentralredaktionen. Wir wussten nicht, dass es in diesen Feuilletons in Deutschland, in Westdeutschland und in der Provinz besonders, nicht nur ein paar, sondern wirklich Dutzende von Germanisten gab, die über Hölderlin-Dissertationen verzweifelt waren. Und plötzlich klickt es und sie begriffen, die Texte waren falsch. Es war wirklich so. Selbst jemand wie Rolf Michaelis in der Zeit, der die erste große Rezension, die am Abend unserer Pressekonferenz erschien, 2 Seiten in der Zeit, der bei Beißner in Tübingen tatsächlich fertig promoviert hatte, also der war noch nicht mal abgebrochen, der begriff auf einmal, warum das so quälend gewesen war, was falsch gewesen war dran, dass sie nicht zu den Texten zurückgegangen waren, dass sie nicht gesehen hatten, wie die Nachlassenschaft von Hölderlin wirklich ausgesehen hatte.
Das ist aber nicht ein wirklich sehr idealistischer Glaube an den Text, denn wer immer mal Hölderlin gelesen hat, egal ob jetzt der richtige oder der falsche Text ist,
ist ein extrem schwieriger Autor. Das ist für meine Begriffe ist das wirklich ein ganz zentrales Argument. Das ist das Argument, was ich sofort einsehe. Wenn man sich diese Manuskripte vergegenwärtigt oder wenn man sie sich ansieht, dann sieht man, dass da jemand arbeitet mit der Sprache und dass das nicht zu einer endgültigen Form geführt hat in vielen Fällen.
Und es ist ja so, dass Hölderlin immer weiter daran korrigiert hat. Ja. Und das hatte natürlich was damit zu tun. Nicht, dass er nicht publizieren wollte, sondern dass er nach 1804 nicht mehr publizieren konnte, so wie die Weltläufe in Deutschland sich entwickelt hatten. Und diese Handschriften, die wabern sozusagen ununterbrochen immer weiter. Und dann gibt es ja immer wieder mal auch Reinschriften. Und dann schreibt er in die wieder rein und wieder rein. Diese Arbeit am Text, wie dieser Text nicht fertig wird und auch nicht fertig werden kann, das zeigen wir. Jeder kann in die Werkstatt bei Hölderlin gehen.
Ja, ich kannte Theresia Birkenhauer, die über Hölderlin gearbeitet hat und die mir das auch sehr nachhaltig erklärt hat, wie bei Hölderlin sozusagen Denken und Schreiben aufs Engste zusammenhängen. sodass man tatsächlich hier auf so etwas zurückgehen muss wie, was weiß ich, die Originalarbeit oder die Erfindung auch, die Auseinandersetzung mit der Sprache. Das befreit wirklich, wenn man sich das klar macht, dass es hier in der Literatur nicht so sehr um das Endprodukt geht, sondern um das Arbeiten an den Ideen, in den Texten. Also das wird ja sozusagen grafisch sichtbar, wenn man diese Seiten reproduziert. Das haben Sie von Anfang an gemacht.
Klar.
Ja. Und dann haben Sie ein spezielles Verfahren entwickelt, diese sozusagen ja relativ schwer lesbaren Seiten handschriftlich, druckgrafisch so zu reproduzieren, dass man da sozusagen das Vorher-Nachher erkennt und dass man überhaupt das lesen kann. Oder was ist der Sinn dieser...
Na, die Umschriften helfen jedem Leser dieser Ausgabe zu sehen, was in diesen Handschriften steht. Also die Texte nachzuprüfen. Und das, was wir am Anfang gemacht haben, was Sie jetzt erwähnen, dass wir sozusagen schon in der Umschrift eine Art zeitliche Folge angedeutet haben, das haben wir, je länger wir das gemacht haben, desto weniger gemacht. Weil am Schluss waren wir uns nicht mehr so sicher.
Also ich beharre nochmal auf meinem Argument, der Text bleibt schwer. Und es ist
sehr schwer.
Deswegen frage ich nochmal nach, Sie stellen das so dar, es gab plötzlich so ein Klick und dann war Hölderlin da. Aber er bleibt ja doch wirklich kein Autor, den man so täglich in der U-Bahn lesen kann.
Doch.
Ach so. Ah.
Habe ich auch immer gemacht. Also ich hatte Hölderlin bei mir, seit ich klein war. Und
damals hatte Frankfurt noch keine U-Bahn, oder?
Und meine Mutter hatte 1926 als irgendwie Jahresgabe an ihrem Gymnasium in Altenburg ein Hölderlin-Band geschenkt bekommen, den ich als Kind angefangen habe zu lesen. Ich war der Einzige, der den Bücherschrank meiner Eltern durchgewühlt habe. Und ja, die Diskussionen über Weiß und die Diskussionen über Berthaud, die führten dann schon dazu, dass man eine andere Traditionslinie suchte. Und natürlich hatten wir auch begriffen, dass Hölderlin und seine Freunde politisch in einer vergleichbaren Situation mit uns waren. Wir waren viel glücklicher, aber wir hatten genauso wenig gesiegt wie sie, ne? Vielleicht wirklich genauso wenig wie sie. Ne? Und dass wir sozusagen den Test auf unser Jakobinertum nicht hatten machen müssen, so wenig wie Hölderlin, das ist vielleicht auch ein Glück, aber man hat ja trotzdem noch andere Fantasien.
So, jetzt reden wir vielleicht mal von dieser Phase von 34 Jahren. Da ist ja nun sehr viel passiert. Und das Projekt stand ja dann und wann auch an Grenzen. Inzwischen bekommen Sie hier Preise und Sattler ist Dr. H.C. Ist Ihnen das jetzt unheimlich oder fühlen Sie sich jetzt so richtig bestätigt?
Na, ich denke, ich sollte auch einen Ehrendoktor kriegen.
Ja, machen wir sofort. Ja.
Ja, ich finde ja.
Du bist den Ehrendoktor des Thomasius-Clubs.
Das, ich glaube, der Thomasius-Club darf das nicht.
Also, wenn Sie so staatstragend sind.
Nein, ich rede über den akademischen Prozess. Nee, es ist, also Satter hat seinen Ehrendoktor zusammen mit Christa Wolf übrigens 84 in Hamburg bekommen, an der Universität in Hamburg, und war mächtig stolz drauf. Das kann ich auch verstehen. Und ich bin voriges Jahr gefragt worden, ob ich ein großes Bundesverdienstkreuz haben möchte. Und ich habe gesagt, Hanseaten nehmen keine Orden. Ich bin zwar kein Hanseat, aber ich wollte keine staatlichen Orden. Und dann bin ich gefragt worden, aber ob ich eine Ehrenprofessur nehmen würde. Da habe ich gesagt, die würde ich nehmen, aber die habe ich auch noch nicht gekriegt. Also es ist ja so, ich habe kein einziges akademisches Examen, ne? Weil ich habe ja dummerweise Jura studiert und hatte dann am Ende meines Studiums 69, 38 große Strafverfahren. Und da wusste ich, zum Glück muss ich nicht mehr Rechtsanwalt werden. Das war hinter mir. Und ja, jetzt habe ich die letzten bald 40 Jahre doch alles Mögliche vorgelegt. Und ich finde eigentlich, sei an der Zeit, dass der deutsche akademische Wissenschaftsbetrieb das mal wirklich zur Kenntnis nimmt.
Ja, durch die, also wir unterstützen das, das wollen wir schon so sagen, aber von der Sache her haben Sie gewonnen, oder? Die Germanistik erkennt diese Leistung jetzt an, oder ist es immer noch nicht ganz der Fall?
Naja, es ist kompliziert. Einerseits ist eindeutig und nicht nur im deutschen Rahmen, sondern international. Die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe hat mit einer Dimension, die weit über sie hinausreicht, praktisch einen Paradigmenwechsel in der Editionswissenschaft bewirkt. Das ist inzwischen unbestritten. Das ist die eine Seite. Und jeder Buchhändler heutzutage weiß, wenn von Strömfeld eine neue Edition kommt, dann hat es Hand und Fuß. So, insofern haben wir gesiegt, ne? Die Revolution ist vorbei, wir haben gesiegt.
Sie haben sie aber auch weitergetragen zu anderen Dichtern. Sie machen ja eine ähnliche Ausgabe bei Kafka und noch bei, also da, wo
Heinrich
es auch.
Heinrich von Kleist,
genau.
Gottfried Keller, Georg Drake.
Ja.
Und jetzt gerade haben wir mit Robert Walser angefangen, genau.
Und überall da ist dieses Verfahren sehr sinnvoll, auf die Handschriften zurückzugehen.
Es ist bei verschiedenen Autoren verschieden,
ja.
Aber wir haben natürlich uns gerade die rausgesucht, die wir erstens lieben. Und wo das zweitens viel bringt. Ne? Mhm. Bei Kleist würde ich mir natürlich wünschen, wir hätten mehr Handschriften von ihm. Aber es ist halt so, dass wir nicht so viele bei Kleist haben. Aber trotzdem ist unsere Ausgabe die erste historisch-kritische Ausgabe überhaupt. Und da kann man sich ja mal überlegen, was das für ein Land ist, was einerseits Kleist nach der Hohenzollernzeit verherrlicht hat und zum Kriegsdichter deklariert hat und andererseits keine historisch-kritische Ausgabe hingekriegt hat.
Obwohl, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat 20 Jahre lang irgendwo Geld hingegeben, damit das zustande kommt.
Nee. Das war umgekehrt.
Ach so.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, hat es wirklich fertiggebracht an zwei Professoren in München und in Regensburg. Er war in der CSU und aus dem Präsident der Kleist-Gesellschaft. Sein Name soll nicht genannt sein, weil wir werden ihn nicht erinnern. Der wird von alleine irgendwann im Fegefeuer schmoren. Der hat 20 Jahre lang von der DFG Geld für eine historisch-kritische Kleist-Ausgabe bekommen, ohne dass ein einziger Band erschienen ist. Und als wir mit Kleist anfingen, da hat als erstes der Kulturreferent beim Kultursenator in West-Berlin mich gefragt, sehr interessant, Herr Wolf, zu welcher Kleist-Clique gehören Sie denn? Ich sage, wir gehören zu überhaupt keiner Kleist-Clique. Wir wollen eine historisch-kritische Ausgabe machen. Und wir haben gehört, dass die 20 Jahre lang geförderte Ausgabe, die die DFG gefördert hat, dass die endgültig nicht zustande gekommen ist. Ah, sehr interessant, sehr interessant. Dann kam aber die Wiedervereinigung und dann hat Berlin damals die rasante, wirklich fantastische Idee gehabt, statt überhaupt noch irgendwas für Literatur zu tun, stattdessen sich, 36 war ja noch nicht lang genug vorbei, um die Olympiade in Berlin zu bewerben. Ne? Und Sie werden es wahrscheinlich nicht wissen, damals sind für die Olympiadebewerbung von Berlin, dem gerade wiedervereinigten neuen Berlin, die sich da als Hauptstadt aufführen, ne, sind 280 Millionen D-Mark spurlos verschwunden. Alle, die daran schuldig waren, die sind verschwunden und gestorben und sonst wie. Und am Schluss war das Geld weg. Und natürlich haben wir für die Kleist-Ausgabe von Berlin nichts bekommen. Wir haben sie dann zur Strafe umbenannt. Unsere Ausgabe heißt jetzt Brandenburger Ausgabe.
Von Brandenburg bekommen Sie Geld?
Nein, Brandenburg hatte ja keins. Das, ja. Das war von vornherein klar. Aber es war so, der erste Wissenschaftsminister von Brandenburg nach der Wende, also als das Land Brandenburg wieder konstituiert wurde, der war von der FDP, Enderlein, und kam aus Tübingen. Und natürlich kannte der unsere Hölderlin-Ausgabe, weil wenn man als Bildungsbürger aus Tübingen kommt, natürlich kennt man die Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, schon weil sie sich ärgerten, dass sie Frankfurter Ausgabe hieß. Ne? Und als er wusste, was wir machten und hatte eine Idee, und dann hat er hatte noch kein offizielles Briefpapier, hat er mir einen Brief geschrieben, das Land Brandenburg unterstützt das historisch-kritische Kleist-Projekt des Strömfeld Verlages. Und mit dem Brief bin ich nach Bonn gefahren und von einer Behörde zur anderen gegangen. Und dann wurden ja solche Leuchttürme wurde das genannt, Leuchttürme eingerichtet im Osten, ne? Weil im Osten war ja kein Licht, ist ja klar, mussten Leuchttürme eingerichtet werden. Und so wurde dann also ein Leuchtturm Brandenburger Kleistausgabe beantragt. Und wir haben dann tatsächlich von der DFG und von der Kulturabteilung, damals noch beim Innenministerium, das ist ja inzwischen Bundeskulturministerium, bekommen. Und diese Kleistausgabe, die wird jetzt dieses Jahr auch fertig.
Ja, jetzt bleibe ich noch mal bei diesem Thema historisch-kritische Ausgabe. Das ist ja alles ganz wunderbar. Nur so im akademischen Alltag ist es unendlich schwierig, Studenten an Ausgaben heranzuführen. Und dass sie gesiegt haben, sagen wir mal auf der Ebene der Fachwissenschaftler, das ist mir sehr klar. Haben Sie auch Resonanz so aus dem Volke oder von Menschen, die nicht berufsmäßig mit solchen Dingen zu tun haben?
Naja, wir werden immer gefragt, für wen wir diese Ausgabe machen. Das steckt ja in Ihrer Frage gewissermaßen mit drinnen, ne? Und da muss ich Ihnen erstmal gestehen, wir haben kein Geld für Marktanalysen. Und wir brauchten diese Ausgabe erstmal für uns selber. Ich bin ja zu arm, um mir solche Handschriften zu kaufen. Aber ich wollte sowas wirklich unbedingt selber haben. Das war meine einzige Möglichkeit, das zu kriegen, das zu verlegen. Und es gibt dann immer Überraschungen. Wir fangen mit Hölderlin an und plötzlich lernen wir einen nach dem anderen von den besseren Autoren deutscher Zunge kennen, weil sie nämlich unsere Hölderlin-Ausgabe studieren. Christa Wolf, Heiner Müller, Günter Grass, vielleicht sogar Martin Walser, obwohl der dazu nicht zählt. Ja, und wir lernen die alle kennen und man merkt, das ist zwar vielleicht a select group of the few, aber hat gewisses Kaliber, ne? Und wir haben von manchen von den Hölderlin-Bänden jetzt in den letzten 30 Jahren dann insgesamt so 5.000, 6.000 verkauft, was für so eine Edition viel ist. Und wir haben auch am Schluss, wo wir immer wieder welche verloren haben, aber auch wieder welche aufgesammelt, beinahe 1.500 Subskriptionen auf das Gesamtwerk gehabt. Und das ist die größte Subskription für so eine Ausgabe, die es in Westdeutschland überhaupt gegeben hat. Als wir damit anfingen mit der Subskription, da hat damals das Barsortiment Kochneff Oetticker in Stuttgart zu mir gesagt, das gibt es nicht mehr, Subskription. Das ist ein buchhändlerisches Mittel aus dem 18. Jahrhundert, das macht man nicht mehr. Und es war tatsächlich damals so, es gab eine einzige Ausgabe noch, die mit Subskription verkauft wurde, nämlich Brems Tierleben. Sonst gab es das nicht mehr. Es war abgeschafft. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir das nicht machen, dann geht das nicht. Wir müssen es machen. Und ich kannte das auch nur aus der Horaz-Ausgabe von meiner Mutter. Da stand hinten die Liste der Subskribenten drin. Das fand ich fantastisch, ne? Ich hatte eine Fantasie, dass das natürlich genauso gehen muss. Und so ist es ja auch gegangen. Genau. Und jetzt in unserem letzten Beiheft bringen wir auch die Liste der Subskribenten. Es lassen sich nicht alle reinschreiben, weil manchen es vielleicht peinlich ist, dass sie unsere Subskribenten waren. Aber es sind auch sehr schöne Namen dabei.
Das Prinzip der Subskription, das hat hier in Leipzig eine große Tradition. Der berühmte Johann Heinrich Zedler hat hier sein großes Lexikon auch nur anfangen und vollenden können in 64 Bänden. Riesige Anstrengung, verlegerische Superleistung, weil er Subskribenten hatte. Das heißt, weil er getragen wurde von Gleichgesinnten, von Leuten, die das sozusagen stützen wollten, die aber aus unterschiedlichsten Richtungen kamen. Leider sind die Subskribentenlisten damals nicht erhalten geblieben, aber es ist, wenn man so will, ein aufklärerisches Prinzip, den Verlag in seinem Publikum wurzeln zu lassen, ihm tatsächlich auch von den Lesern her sozusagen eine Stützung erfahren zu lassen. Also ist es tatsächlich jetzt so gewesen bei Ihnen, dass das auch Ihnen auch erlaubt hat, einfach weiterzumachen? Ich meine, die Gefahr, pleite zu werden, durften Sie ja nicht eingehen, wenn Sie diesen Traum auch weiterverfolgen wollten.
Und ja, die Gefahr, pleite zu gehen, die gab es trotzdem noch, weil wir konnten ja am Anfang nicht nur von unseren Hölderlin-Bänden leben, ne? Wir machten, wenn wir gut waren, jedes Jahr einen Band, davon alleine konnten wir nicht leben. Wenn wir 77, 78 nicht die Männerfantasien von Klaus Teweleit im Verlag gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich 79 pleite gewesen. Ne? Aber 77, 78 Männerfantasien und davon werden über 300.000 Stück verkauft, dann geht es mal ein paar Jahre. Ne? Ne? Das ist was anderes. Ne?
Männerfantasien stützen Hölderlin.
Ja.
Eine Männerfantasie. Jetzt komme ich mal auf die Briefe, die man bekommt. Also ich empfehle allen Anwesenden durchaus, sich als Interessent bei dem Verlag zu melden. Da bekommt man immer sehr nette Post. Und zum Beispiel im Oktober 2008 steht da, liebe Freundinnen und Freunde, Kreditlinie gekündigt. Und das bin ich sonst so nicht gewöhnt. Ich bekomme natürlich auch von anderen Verlagen Post. Aber in der Offenheit und dann mit eigentlich mit einem Publikum zu rechnen, was man als Freunde betrachtet, das ist ja schon was Außergewöhnliches.
Ja.
Ja.
Was möchten Sie jetzt wissen? Wie es ausgegangen ist?
Ja, zum Beispiel. Also man kriegt dann auch sehr präzise Vorschläge gemacht, was man tun könnte und wie viel man spenden könnte. Also mindestens 100 Euro, kann aber auch mehr sein. Mhm. Und kann man das jetzt so verstehen, dass Sie wirklich da so einen ziemlich festen Freundeskreis oder Kundenkreis haben, der Sie auf die Weise unterstützt?
Naja, also wenn wir den nicht hätten, gäbe es den Verlag nicht mehr. Also wir haben immer angefangen, Adressen zu sammeln. Das fing mit der Hölderlin-Ausgabe an, 75. Und das ging am Anfang eigentlich ohne Planung. Ne? Das war wirklich so, dass Leute drüber in der Zeit oder in der Rundschau lasen, zu ihrem Buchhändler gingen und sagten, sie wollen sich diesen Hölderlin vom Roten Stern bestellen. Dann sagte so ein Buchhändler zu denen, da rate ich Ihnen dringend ab. Das ist kein seriöses Unternehmen. Und gucken Sie mal, da kostet so ein Einleitungsband mit so ein paar Handschriften-Faksimiles, da kostet der schon irgendwie 32 Mark. Dafür kriegen Sie bei Hansa den ganzen Hölderlin. Und dann haben diese Leute diesen Buchhändlern gesagt, wissen Sie, ich komme vielleicht nur einmal in der Woche dazu, was Richtiges zu lesen, aber dann soll es auch bitteschön das Richtige sein. Dann hat mich der Buchhändler angerufen und hat gesagt, Sie haben Fans, Sie haben Fans. Jedenfalls, wir haben dann angefangen, wirklich eher notgedrungen in die Provinz, vor allem Bücher direkt zu verkaufen, ne? Die wir mailordermäßig fakturiert haben und versendet haben. Plötzlich waren von der Subskription, die wir eingesammelt hatten, beinahe ein Drittel Direktsubskriptionen, vor allem aus der Provinz.
Das ist ja ein interessantes Modell, weil Sie ja, wie die E-Mail ja auch zeigt, alle modernen Mittel der Kommunikation einsetzen, also immer schon mit Briefen, jetzt auch elektronisch, ja, um einen Verlag zu stützen und am Leben zu erhalten, der auf der anderen Seite nun genau das macht, was man sozusagen mit einer auf elektronischem Wege ganz schlecht herstellen kann. Ja, also Sie sind einerseits ein Anwalt des, ja nicht nur des Buches, sondern sozusagen der Autorschrift im engsten Sinne. Und dann benutzen Sie aber gleichzeitig die allermodernsten Medien, um sozusagen die Fans die Leute zusammenzuhalten, die auch dieses Anliegen haben.
Wir haben auch nichts gegen die technischen Mittel. Wir benutzen die technischen Mittel auch bei unseren anderen Editionen. Das sind ja inzwischen sogenannte Hybrid-Editionen, das heißt, wir legen auch CDs oder DVDs bei. Aber wir verkaufen nicht nur DVDs und wir stellen das auch nicht einfach ins Netz. Sondern vor allem machen wir auch Editionen, die das Werk in seiner Nachlassenschaft, in seiner authentischen Form sichern. Genau. Und das heißt, wir drucken auf alterungsbeständigem, säurefreiem Papier und da liegt dann ein Exemplar in Harvard und eins in Princeton und eins in Yale und eins in Tokio und eins in Seoul. Und wenn das Stadtarchiv in Köln zusammenbricht, dann haben wir immer noch eins in Harvard und eins in Princeton und eins in der University of Michigan und eins in Tübingen und so weiter. Ne? Und so, wie wir die Bücher gemacht haben und wie wir sie machen, die Hölderlin-Bücher und die Gleis-Bücher und die Kafka-Bücher, die halten, sage ich Ihnen, mindestens 200, 300 Jahre. Und vielleicht länger, ja, aber ich denke mindestens so. Ja. Ne? Und wenn man sieht, wie die Handschriften von Kafka zum Beispiel, die jetzt noch nicht 100 Jahre alt sind, wie die in Oxford fantastisch gelagert trotzdem anfangen, buchstäblich zu zerbröseln, dann sieht man, das, was wir machen, ist nicht nur unser Spaßvergnügen und unser Luxus, das ist es beides auch, sondern wir retten auch was. Wir retten ein Stück Kulturerbe, was sonst einfach futsch gehen würde.
Ja, gerade bei dem Kafka, das war doch dieses Prozessmanuskript, das war doch so unglaublich teuer verkauft worden. Und wie geht es jetzt praktisch, dass Sie dieses Manuskript dann auch benutzen dürfen? Oder verstehe ich da irgendwas nicht?
Doch, ja. Das war ganz einfach. Wir dachten natürlich, so wie wir die Hölderlin-Ausgabe gemacht haben, so wie wir mit Kleist angefangen hatten und so wie inzwischen die Editionswissenschaft diskutiert, wir dachten sicher, S. Fischer wird irgendwann anfangen, Handschriften von Kafka zu drucken. Wir konnten es uns wirklich nicht anders vorstellen. Aber weit gefehlt. Der Termin des Ablaufs der Urheberrechte, Urheberrechte am Werk von Franz Kafka rückte immer näher. Und S. Fischer machte keine Anstalten, Handschriften zu drucken. Und dann bin ich im September vor dem Ablauf des Urheberrechts mit Roland Reuß, unserem Kleist-Herausgeber, nach Marbach gefahren und habe zum Archivleiter gesagt, wir möchten eine historisch-kritische Faksimile-Edition von Kafkas Prozess machen. Da hat er in die Hände geklatscht und hat gesagt, endlich macht es jemand. Das war ganz einfach. Technisch war es kompliziert, weil es gab natürlich noch nicht Scans, so wie heute. Wir mussten tatsächlich jede Woche zweimal mit einem kleinen Stahlkoffer, der an die Hand gefesselt wurde. Da wurden jeweils 4 oder 6 Blatt aus dem Prozesskonvolut in den Stahlkoffer gepackt, mit dem fuhren wir zu zweit, damit nicht einer damit abhaut, ne, fuhren wir nach Stuttgart zu einem Repro-Service. Und Sie können es sich nicht vorstellen, damals waren die Speicher für so eine Seite, die dann gemacht wurde, für den Scan einer großen Quartzseite von Hölderlins Prozess. Speicher, die waren so groß wie ein Autorad. So. Riesendinger. Und es war wirklich so, dieser Scan wurde gemacht und es waren eben riesige Mengen Daten und es gab keine kleinen Speicher. Und dann musste das ausgegeben werden. Es wurde also ein Film gedruckt und der Film wurde überprüft und nochmal mit der Handschrift verglichen. Und dann wurde der Scan wieder gelöscht, weil man konnte das nicht aufheben, sonst hätte man eine Lagerhalle gebraucht für Lastwagen, für lauter Autoräder. Ne? Und inzwischen kann man natürlich das auf solchen Sticks mitnehmen und wir haben sowas immer benutzt und es hat uns auch interessiert. Und wir haben bei Hölderlin am Anfang die Umschriften gesetzt mit einem IBM-Composer, wo niemand mehr weiß, was das war. Das war sozusagen ein Vorläufer der PCs, wo man an jeder Stelle, wenn die Schrift wechselte, einen Stopp programmieren musste. Dann musste der Kopf gewechselt werden, dann setzte man den anderen Kopf drauf, dann schrieb es wieder 3 Buchstaben, dann macht es wieder Stopp, musste man wieder den Kopf wechseln, wieder einen anderen Kopf, dann hatte man auf einmal vergessen, was passiert an der Stelle, dann hatte sich verschrieben, das Ganze nochmal von vorne. Ne?
Das war aber ein Fortschritt damals. Also man konnte plötzlich Dinge machen. Ja.
Unbedingt, wir konnten es selber machen, weil es war unmöglich, sowas einem Setzer zu geben. Ja. Wenn man das, wir haben da so mal ein paar Probesatzseiten setzen lassen. Erstens kostete dann so eine Seite, kostete irgendwie 180 Mark. Das war ja klar, das war unmöglich. Und dann, die konnten es nicht gut. Die verstanden es ja nicht. Die wussten nicht, warum wir das überhaupt wollen. Die fanden das verrückt.
Ja, und das ist das, da will ich auch nochmal zurück, weil was Sie gemacht haben, zum Beispiel jetzt mit dem Prozess, das hat ja seinen, wenn man editionskritischen Sinn, ja, das wieder sozusagen zurückgehen hinter die einmal festgeschriebenen, kanonisierten und in irgendeiner Weise durch Redaktion entstandenen Werke auf das, was nah an dem ist, was der Autor geschrieben hat. Sonst, wenn das eine schiere Verdopplung gewesen wäre, wäre es ja der Anstrengung so nicht wert gewesen. Oder was Bibliotheken heute machen, da spreche ich auch aus Erfahrung, also wir stellen natürlich auch Handschriften ins Netz, für die es gar keine Drucke gibt. Ja? Das ist ja vergleichsweise, hat sozusagen vielleicht einen Bildungshorizont erweiternden Wert, aber es hat keinen kritischen Wert, ja? Also nicht einen unmittelbar kritischen Wert gegenüber Ihrer Arbeit, die ja nach wie vor eine Arbeit der Dekonstruktion auch ist, der Dekonstruktion bestimmter eingefahrener Textbilder, die wir mit bestimmten Romanen und keineswegs unwichtigen Werken der Literatur verbinden. Das ist doch nach wie vor der wichtige Sinn des Zurückgehens auf diese Manuskripte.
Ja.
Und können Sie jetzt mal über das Vermögen Ihres Verlages hinaus fantasieren, wo das noch nötig wäre? Sehen Sie Themen, Autoren, wo das wichtig wäre, Ihrer Meinung nach, oder haben Sie die alle in Ihrem Verlag?
Die Deutschen haben wir fast alle. Ja. Aber es gibt sehr schöne Projekte, die wunderbar wären zu machen. Aber da merkt man dann, dass es Länder gibt, wo die klassizistische Kulturverwaltung so stark ist, dass man schier drüber verzweifeln könnte. In Frankreich, dieses wunderbare Land, ne? Hat es tatsächlich der Verlag von Proust fertiggebracht, alle Entwurfshandschriften von Proust von der Recherche aufzukaufen und wegzusperren. Das heißt, die Basis für eine Beschäftigung mit Prousts Werk nach Ablauf der Urheberrechtsperiode wird von diesem Verlag, dessen Name nicht erinnert sein soll,
ist jetzt schon der zweite.
Ja, kommt auch ins Fegefeuer. Gut. Die sperren die Sachen wirklich weg. Und es hat immer mal eine Seite gegeben. Man weiß also, wie diese Seiten aussehen. Und es ist ganz klar, wenn diese Seiten freigegeben wird, dann würde es auch in Frankreich auf jeden Fall eine Edition der Vorstufen von der Recherche von Proust geben. Und das verhindert dieser Verlag. Und das Ganze wird, und da gibt es ja deutsche Verleger en masse, die das wunderbar finden, weil sie finden, so soll man es machen. Ne? Das führt dann zu diesen widerwärtigen Klassikerausgaben mit Goldschnitt, die alle nach denselben Editionsprinzipien gemacht sind, egal wie das Werk liegt und wo niemand überprüfen kann, auf was für einer Textbasis das eigentlich erfolgt ist. Und daran merkt man, die Editionsfrage hat höchst politische Hintergründe. Ne?
Ja, das wäre auch die Frage gewesen, die ich Ihnen gern gestellt hätte. Warum diese anderen Verlage nicht das tun, was Sie tun, während Sie unendlich viel Geld für jeweils grüne oder blaue Klassikerausgaben fast identisch investieren? Also das ist in der Tat dieses Prinzip, nichts rauszulassen.
Naja, also wenn man sich mal so einen Verlag anguckt, wie den sogenannten Deutschen Klassikerverlag. Wenn Sie das ganze Opus, diese 380 Bände oder wie viel das jetzt sind, angucken, dann müssen Sie sich schon wirklich wundern, was da an Geld und Mitteln und Mühe da reingegangen ist und was dabei rausgekommen ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Editionen von Autoren, wo es keine historisch-kritischen Ausgaben gibt. Aber weil der Deutsche Klassikerverlag bei seiner Gründung beschlossen hatte, dass er keine historisch-kritischen Editionen machen will, wurden sozusagen nicht die erforschten Tatbestände von den Wissenschaftlern gedruckt und dargeboten, sondern es gab dann sozusagen einen editorischen Durchgang, wo das, was die Wissenschaftler erarbeitet hatten, auf die Editionsform zurechtgestutzt worden. Ne? Und jetzt kommt das Wahnsinnigste. Und da merkt man dran, dass es wirklich vollkommen bekloppt ist. Es gab damals Schreibweisen, die heute inzwischen abgeschafft sind. Und ich habe mehrfach bei Diskussionen über Editionsfragen auf dem Podium mit Vertretern des Deutschen Klassikerverlags gesessen. Und die einzelnen Lektoren haben das Prinzip, was sie da machten, nie vertreten. Aber sie haben immer gesagt, das ist so beschlossen. Das war so beschlossen. Ne? Und es ist tatsächlich dann so gewesen, dass die Verlagsleitung beschlossen hat, das so zu machen, weil sie nämlich davon ausging, solche Fantasien, ne? Dass die Technologie sich ja jetzt entwickelt, ne? Und sie wollten demnächst alle Texte, die in der Schule überhaupt gelesen werden, die wollten sie an die Schulen verkaufen, und zwar elektronisch. Und deswegen sollte das nicht die authentische Schreibweise der jeweiligen Autoren sein, weil dann hätten die Kultusministerien protestiert und gesagt, die Schüler müssen doch eine bestimmte Schreibweise lernen. Die können sich doch nicht damit auseinandersetzen, dass Hölderlin Hitze mit 2Z schreibt. Die müssen Hitze mit TZ eingebläut bekommen. Und das wirklich Fantastische ist, dass inzwischen die Schreibweise, mit der der Deutsche Klassikerverlag seine Editionen gemacht hat, die gilt inzwischen nicht mehr. Wir haben also 380 Bände, die weder die Schreibweise des Autors haben, also die alte historische Schreibweise in der jeweiligen Zeit, noch die, die heute gilt, sondern irgendwas irgendwo dazwischen. Und man kann das alles wirklich einfach wegschmeißen. Das ist wirklich das Ergebnis. Und wenn man aber guckt, was das gekostet hat und was da rein investiert worden ist, dann merkt man erst, mit welchem Wahnsinn solche Entscheidungen in unserem Wirtschaftssystem fallen.
Das ist aber ja eine wirtschaftliche Entscheidung, und wirtschaftlich betrachtet ist sie wahnsinnig und verrückt. Aber worauf Sie aufmerksam machen, sind die bestimmte Kulturmechanismen, die eine Funktion von Literatur zum Beispiel für den Unterricht nahelegen, die dann darin besteht, dass man mit jedem Dichter irgendwie die Rechtschreibung lernen soll. Man könnte ja vielleicht etwas anderes von ihm, mit ihm lernen. Und dieser Einsatz der Literatur, haben Sie da eine Hoffnung, also diese Funktionalisierung, Brauchbarkeit von Literatur für den Unterricht, für pädagogische Zwecke, haben Sie da eine Hoffnung, dass das mal endet? Oder kann da ein Verlag, also ich finde, ein Verlag kann da etwas ändern, weil er einfach Fakten schafft, ja. So, aber es fehlt ja dann noch viel, ja. Diese Bürokraten, die kriegt man ja so nicht weg. Die haben ja ihre Gründe und ihre Notwendigkeiten.
Nein, in den hochentwickelten Gesellschaften kriegt man die Bürokratien nicht weg. Das ist wohl zweifellos so. Und ich will auch nicht drüber spekulieren, was wir erreichen können, nur ich glaube, man muss immer wieder darüber reden, dass man auch Kindern was anderes zumuten kann. Ja. Es hat ja eine fantastische österreichische moderne Dichterin gegeben, die hat gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und Ingeborg hat vollkommen recht. Ne? Also, und Schülern auch, so wie sie anfangen können zu lesen und zu schreiben, die könnten sich vielleicht sogar dafür interessieren, ab wann Hölderlin Hitze mit 2Z schreibt, ab wann Hölderlin nämlich mit E schreibt. Das ist doch spannend. Und natürlich kann man jemanden, der das angefangen hat zu lernen, kann man nicht mehr einbläuen, das muss so oder so schreiben und sonst falsch. Ne? Natürlich ist nicht falsch, nichts ist falsch. Sonst kriegen wir eben die französische Akademie, die uns sagt, wie die Sprache gefälligst zu funktionieren hat. Und dann muss man hinterher den ganzen Dekonstruktivismus erfinden, um da wieder rauszukommen aus dem Mist.
Das ist mal eine interessante Perspektive. Ja. Okay, der Beifall ist willkommen, aber wir haben auch ein Mikrofon für Fragen und Kommentare aus dem Saal. Möchte jemand, dann soll er vielleicht den Arm heben. Nein, bitte mit Mikrofon, sonst kommt das nicht. Nein, es geht nicht auf Band. Wir dokumentieren das doch.
Das ist Bürokratie.
Ja, eine kleine.
Ich habe eine Frage zum Hölderlin, beziehungsweise zu der Germanistik. Haben die ganz, die Germanistikklasse, die sie entlarvt haben, haben die ganz gezielt nur den Hölderlin publiziert, den sie für sich als schmackhaft gesehen haben? Oder haben die alle voneinander abgeschrieben, dass im Grunde der Hölderlin in seinem Ursprung nicht erkennbar war? Ich bin kein Germanist, deshalb, aber mich interessiert das Thema.
Naja, es ist schon so, dass über die Geschichte der letzten 200 Jahre immer mehr Text von Hölderlin als Ädir möglich galt. Am Anfang, als Hölderlin im Turm in Tübingen saß, da haben selbst Freunde von ihm ja behauptet, das ist alles nur noch Wahnsinn. Ne? Und dann beginnt es 1880, 1890, um die Jahrhundertwende, beginnt es, dass von verschiedenen Punkten aus verschiedene Editoren Stücke von Hölderlins Werk entdecken und auf einmal einen Sinn darin sehen. Und besonders ist ja das Beispiel bekannt, wie Hellingrath, der aus dem George-Kreis stammte, die Übersetzung von Hölderlin, die als Beweis seines ganz besonderen Wahnsinns gegolten hat, wie er diese Hölderlin-Übersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen durcharbeitet und überprüft und drauf kommt, was für Qualitäten die hatten und was eigentlich Hölderlin dabei getrieben hat, um was es ihm gegangen ist. Und plötzlich wurde sozusagen ein ganzes Feld von Hölderlins Dichtung überhaupt dem Denken zugänglich. Und gleichzeitig war es aber so, dass schon im Ersten Weltkrieg, aber erst recht im Zweiten Weltkrieg, so bestimmte scheinbar schöne, fertige Texte genommen wurden und einfach politisch instrumentalisiert wurden. Die wurden den Soldaten, die den Tod fürs Vaterland toll finden sollten, in den Tornister gepackt. Und dafür haben sich dann auch Leute wie Friedrich Beißner im Zweiten Weltkrieg hergegeben. Die haben solche Feldausgaben gemacht und haben mit dem Tod fürs Vaterland die Leute nach Stalingrad gehetzt.
Ja. So Feldausgaben gab es aber auch von anderen Dichtern Denkern. Ich habe eine von Spinoza zu Hause zum Beispiel, mit denen man nicht dieselbe Ideologie verbinden konnte. Aber Sie haben völlig recht, dass solche Missbräuchlichkeiten natürlich üblich waren. Noch eine Frage? Ja? Nietzsche, Herausgeber ja. Von Raden.
Ja, zunächst wollte ich einfach mal meinen persönlichen Dank dem Verlag und natürlich auch Sattler ausdrücken, weil die haben das kurz erwähnt und ich halte das für ungeheuer wichtig, weil sie mit ihrer Verlagsstrategie wirklich einen Paradigmenwechsel in Editionsphilologie bewirkt haben und davon haben dann einige profitiert, unter anderem eben auch ich, weil wir nur aufgrund dieser jahrelangen Vorarbeit in der Lage waren, zum Beispiel eine Nietzsche-Ausgabe, eine Nietzsche-Manuskript-Edition, auch mit einer öffentlichen Förderung übrigens, der DFG und des Schweizer Nationalfonds, durchzuführen. Ja. Und also das wollte ich mal als Vorbemerkung nochmal sagen, dass das zwar auch Editionen gegeben hat, die dann nicht in Ihrem Verlag erschienen sind, das ist ja dann in einem anderen Verlag erschienen, aber die
doch... Wir dürfen den Verlag auch sagen, die Kräuter
ja,
hat
genau,
dann
ja.
Schließlich doch auch gemacht.
Übrigens ein Verlag, der dann natürlich dann vorwiegend dann das mit öffentlichen Geldern dann finanziert bekommen hat, anders als Sie, das muss man auch nochmal betonen vielleicht an der Stelle. Aber Nietzsche ist eben ähnlich wie Hölderlin, finde ich, ein gutes Beispiel auch dafür, weswegen es notwendig in jedem Fall notwendig ist, eine Manuskriptedition durchzuführen und zwar nicht nur, um den den Kleinen einzubläuen, dass man früher anders geschrieben hat, sondern um auch zu zeigen, wie die Editoren, vergangene Editoren, in der Tat das Werk schon vorinterpretiert haben. Das heißt, dass sie mit ihrer Editionsstrategie eine bestimmte politische Lesart dann favorisiert haben. Also Elisabeth Förster-Nietzsche und die ersten Herausgeber sind ein entsprechendes Beispiel da. Und obwohl man nicht so weit gehen muss, um zu sagen, dass es eine Fälschung sei, aber Auslassungen allein genügen ja schon, um dann so ein Nachlasskompilat der 80er Jahre dann als Hauptwerk wie Wille zur Macht herauszugeben, was dann politisch in vereinnahmt wird. Und bei Hölderlin, denke ich, war es doch ähnlich. Das wäre jetzt die Frage, die sich anschlösse. Etwa eine Interpretation, ob nun der späte Hölderlin wahnsinnig geworden sei oder ob es eine politische Verstellungsstrategie gewesen sei, wie Pierre Berthaud das nochmal betont hat. Also wenn Also ich denke, wenn man die Manuskripte wirklich in einer authentischen Gestalt vorlegt, hat man die Chance, dann auch als Leser selber sich seine Gedanken darüber zu machen. Und die Frage wäre jetzt auch eine persönliche, wie schätzen Sie das denn selber bei Hölderlin ein? Also welche Interpretation wäre denn aufgrund des Close Reading der Manuskripte denn die plausibelste? Ihrer Meinung nach? Also es ist natürlich spekulativ durchaus, aber mich würde es einfach mal interessieren, da einen Kenner zu befragen, wie er es interpretiert.
Das können wir aber jetzt hier nicht machen.
Stattdessen erzähle ich jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Und zwar, das hat sich ja jetzt, glaube ich, durchgesetzt, dass Hölderlin eine Reihe von Jahrzehnten in einem gewissen Turm am Neckar verbracht hat. Und dieser Turm ist für die Tübinger Studenten auch eine gewisse Wallfahrtsstätte. Und regelmäßig wird auf diesen Turm eine Sprühschrift aufgetragen. Auf Schwäbisch, das mache ich jetzt nicht nach. Und in der Sprühschrift steht, er ist aber doch gar nicht verrückt gewesen. Die wird ständig von der Stadtverwaltung wieder überpinselt, aber sie steht immer wieder erneut da. Das ist doch vielleicht die Antwort.
Und um das Gespräch nicht zu unterbinden, das war ja gar nicht unsere Absicht, möchten wir darauf hinweisen, dass wir jetzt auch noch zur Verfügung stehen, also insbesondere unser Gast, K.D. Wolf, dem wir sehr, sehr fürs Kommen danken.
Ich will aber auch noch was sagen.
Bitte, Schluss.
Weil wir sind ja gerade eben bei dem Battlebrief gewesen. Ne? Und wir sind ja noch nicht drauf gekommen, was draus geworden ist. Und ich habe ja zuerst gedacht, also die Sparkasse hat uns den Kredit gekündigt. Und jetzt ist die Sache so, das ist eine Sparkasse, die hat mit amerikanischen Subprime-Hypotheken in den letzten Jahren 5,5 Milliarden Euro verbrannt. Das ist ganz schön viel für eine Sparkasse, ne? Wir haben einen Überziehungskredit von 100.000 Euro und dafür haben wir einen Bürgen der Bank gestellt. Das reicht der Bank aber auf einmal nicht mehr. Da haben sie gesagt, sie wollen noch einen Bürgen. Ich habe gesagt, noch einen Bürgen kriegt ihr dafür nicht. Ein guter Bürger, das reicht aber völlig. Und wir haben den Kredit so gekriegt. Da haben sie gesagt, dann werden wir Ihnen den Kredit kündigen. Da habe ich gesagt, das wollen wir mal sehen. Ne? Dann habe ich diesen Rundbrief geschrieben an alle unsere Kunden und Freunde. Habe gebeten, dass sie was kaufen sollen und auch überlegen, ob sie uns was leihen können oder mit uns sonst wie sprechen wollen. Und dann hat sich herausgestellt, dass unsere reicheren Freunde im Taunus ganz unzufrieden mit dem Brief waren. Und die haben dann zu mir gesagt, mehrere Leute, KD, so geht das doch nicht weiter immer. Diese ganzen kleinen Darlehen, das ist doch so eine Mühe. Und die allein zu verwalten und mit denen allen zu korrespondieren. Du hast doch so viel Wichtigeres zu tun. Wäre es nicht richtig, wir würden mal versuchen, einen Beteiligungspool zusammenzukriegen, dass ihr einfach über die nächsten 10, 20 Jahre genug Grundkapital habt. Da habe ich gesagt, ja. Das habe ich schon immer gedacht. Und daran arbeiten wir gerade.
Musik.